Der Grund zu feiern, haben wir eben schon von Mona gehört, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen, um zu feiern, um etwas zu feiern. Und ich bin der Meinung, um das schlechthin zu feiern eigentlich. Das zu feiern, was der größte Grund zu feiern ist. Ich habe mal mit einem Pastor geredet, der neu in eine Gemeinde kam, als vollzeitlicher Pastor oder als Pfarrer, das war in einer Landeskirche, ist neu in diesen Ort gezogen, hat die Gemeinde so ein bisschen kennengelernt, bevor er dort Pastor wurde, aber war natürlich noch nicht so mit den Gepflogenheiten dieser einen Ortsgemeinde vertraut und hat dann mit den Ältesten oder mit der bisherigen Gemeindeleitung so ein paar Dinge durchgesprochen, wie das in dieser Kirchengemeinde denn so läuft. Und eine Sache, die ist ihm so ein bisschen negativ aufgestoßen, da hat er sich drüber gewundert. Und zwar, dass diese Gemeinde bisher immer nur viermal im Jahr das Abendmahl gefeiert hat. Nur zu bestimmten Feiertagen. An Weihnachten, an Ostern, also Karfreitag, an Toten Sonntag und für die Konfirmation. Ja, die Konfirmanden in dieser Kirche, die haben eben auch immer einmal das Abendmahl durchgemacht, damit die das mal gemacht haben. Und dieser Pastor hat sich gefragt, wieso feiern die nur viermal das Abendmahl? Das ist ja schade eigentlich. Erstmal hat er nichts gesagt, war ja noch neu. Und irgendwann hat er die Ältesten mal darauf angesprochen, wie kommt das eigentlich? Mir ist das Abendmahl über die vielen Jahre so wichtig geworden und so ein wichtiger Teil geworden. Wie kommt es, dass ihr nur viermal im Jahr das Abendmahl feiert? Und die Ältesten haben sich kurz besprochen, haben dann gesagt, ja, lieber Herr Pastor, so sündig und so schlecht sind wir hier gar nicht, dass wir mehr als viermal im Jahr das Abendmahl bräuchten. Und ich und auch dieser Pastor hat sich gedacht, hoppla, das ist ja eine ganz andere Sicht auf das Abendmahl als die, die ich eigentlich kenne. Und es ist auch schade, oder? Wenn man das Abendmahl als etwas ansieht, was man braucht, um etwas Negatives irgendwie loszuwerden. Und da ist zwar ein Stück was dran, und das werden wir heute auch zusammen so ein bisschen uns anschauen in der Bibel, aber es ist doch trotzdem schade, dass das Abendmahl so als ein notwendiges Mittel genommen wird, bloß nicht öfter, als wir es unbedingt brauchen. Und ich komme jetzt hier hin, stelle mich hier oben hin und sage euch, der Grund zum Feiern schlechthin, das, was wir heute machen wollen, Abendmahl, ist eigentlich die Feier, schlechthin, weil wir damit uns genau an das erinnern, ohne dass wir alle verloren werden. Ohne dass es für uns ganz, 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 ganz düster aussieht. Natürlich ist Weihnachten und Ostern, ja, das gehört natürlich genauso dazu. Wir feiern ja im Prinzip dasselbe. Wir feiern die gleiche Heilstat Jesu. Aber das Abendmahl ist eigentlich die Feier, die uns an das erinnern sollte, was der Grund zum Feiern ist. Ohne diesen Grund zum Feiern hätten wir auch keinen anderen Grund eigentlich zum Feiern. Ja, das wäre alles für die Katz, weil es alles nur zeitlich, nur vorübergehend wäre. Und ich freue mich heute, dass wir einen längeren Bibeltext uns zusammen einfach anschauen können, weil es gibt eine wunderbare Stelle im 1. Korintherbrief, wo alles eigentlich über das Abendmahl steht, was man so wissen muss. Wer das eingesetzt hat, warum wir das feiern sollen, was wir damit feiern und was für uns eigentlich das Abendmahl bewirken soll. Und es ist schön, weil wir einen längeren Abschnitt in der Bibel gemeinsam lesen können und wir können dann diese einzelnen Verse uns so ein bisschen anschauen, so ein bisschen in den Zusammenhang setzen. Ich finde das viel schöner, als so hin und her zu blättern bei einer Themenpredigt und ganz viele verschiedene Stellen anzuschauen. Und ich möchte auch gerne diesen Vers mit euch einmal durchlesen. Hoppla, ich gehe nochmal zurück. Einmal an einem Stück lesen. Und das ist ein längerer Abschnitt, deshalb ermutige ich euch dazu, auch eure Bibeln rauszupacken, ja, oder eure App zu öffnen, wo die Bibel drin ist. Ich werde nachher noch ein paar einzelne Verse hier in der Präsentation haben, die wir uns dann einzeln nochmal anschauen wollen. Aber ich würde gerne, damit der Text so ein bisschen besser wirkt, einfach diesen ganzen Abschnitt so ein bisschen unkommentiert erstmal mit euch durchlesen. Das steht, wie gesagt, im 1. Korintherbrief Kapitel 11, diese Stelle, und ich möchte gerne ab Vers 17 mit euch lesen, bis zum Ende des Kapitels. Also 1. Korinther 11, ab Vers 17. Ich lese es einmal vor und wir hören einfach mal, was Paulus uns hier zu sagen hat zum Thema Abendmahl. Er schreibt ja hier einen Brief an die Korinther. Und zum Abendmahl schreibt er Folgendes. Dies aber muss ich befehlen, ich kann's nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich's. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man dann nicht das Abendmahl des Herrn, denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. So, das war eine lange Passage und ich werde nicht jeden Vers haarklein unter die Lupe nehmen. Aber hier sind ganz viele wichtige Dinge über das Abendmahl drin, was der Herr Jesus gesagt hat, wo Paulus hier schreibt: Das, was ich euch weitergebe, habe ich vom Herrn Jesus bekommen. Und es ist natürlich ganz viel drin, was sich jetzt direkt an die Korinther richtet. Ja? Viel Tadel, viel, was die anscheinend falsch verstanden haben über das Abendmahl. Paulus stellt hier so ein paar Dinge richtig, wie man das Abendmahl dann eigentlich halten sollte. Und mein erster Gedanke an das Abendmahl, wenn ich über das Abendmahl nachdenke und ich überlege oder ich gefragt werden würde, was ist denn das Abendmahl? Für mich in allererster Linie ist das Abendmahl eigentlich eine Liebesbotschaft von Jesus an uns. Und umso mehr war ich geschockt zu hören, dass man das Abendmahl lieber nicht so oft feiern möchte. Nur so oft, wie es unbedingt sein muss. Und ich dachte, Mensch, wenn das eine Liebesbotschaft von Jesus ist, was wir in Erinnerung an ihn tun, dann dürften wir eigentlich nicht genug davon bekommen. Ja? Und für mich ist das in erster Linie das. Das Abendmahl ist eine Liebesbotschaft von Jesus an uns, weil Jesus ja das Abendmahl gefeiert hat mit den Jüngern, um darauf hinzuweisen, was er für uns alle tun wird. Und jetzt, da er es getan hat, sollen wir daran gedenken. Und Viktor hat heute den Gottesdienst eröffnet mit dem Vers über Freunde. Das Größte, was du für deinen Freund tun kannst, ist für ihn zu sterben. Ja? Dieser Vers, der stand ja nicht umsonst über dem heutigen Gottesdienst. Heute richtet sich der ganze Gottesdienst so ein bisschen auf das Abendmahl aus. Und wir wollen uns heute bewusst machen, was wir eigentlich mit dem Abendmahl feiern. Und wollen das heute vielleicht noch ein bisschen bewusster und mit noch mehr Zeit zelebrieren, als wir das sonst tun. Und Viktor ist mit diesem Vers gestartet. Und wenn ihr jetzt mal schaut, was Jesus für uns getan hat, dann ist das doch der größte Liebesbeweis, den man tun kann. Er ist für seine Freunde, für uns alle, für seine Jünger damals ans Kreuz gegangen und er ist gestorben. Und mit manchen Sachen würde ich mir wünschen, heute Morgen mal ein bisschen aufzuräumen. Da steht ja noch ein Punkt, wir feiern das Abendmahl nicht, um Buße zu tun oder Vergebung zu erlangen. Ja, wir haben dadurch Vergebung erlangt, dass Jesus das getan hat, was wir im Abendmahl feiern, dass er ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Aber das Abendmahl selber ist von unserer Seite aus keine Bußhandlung. Das lese ich hier nicht. Hier gibt es die Verse, dass wir uns auch selber überprüfen sollen, ja, dass wir uns auch selber zum Gericht essen und trinken können. Darauf gehen wir auch noch ein. Aber es ist keine Bußhandlung von unserer Seite. Wir kommen nicht zum Abendmahl, um für etwas zu büßen, was wir getan haben. Dann stelle ich mir das Abendmahl auch eigentlich ein bisschen unangenehmer vor, wenn es eine Strafe wäre oder wenn wir damit büßen müssten für unsere Sünden. Und nur wenn wir das Abendmahl feiern, kriegen wir die Sündenvergebung. Das ist eigentlich nicht ganz richtig, ne? Das Abendmahl ist keine Bußveranstaltung, zu der wir irgendwie gesenkten Hauptes reingehen und dann vor aller Öffentlichkeit zeigen, wie schlecht wir sind. Und dann danach ist es wieder für eine Weile gut. Vergebung kriegen wir nur von Jesus, Vergebung kriegen wir nur durch seinen Kreuzestod. Und mit dem Abendmahl gedenken wir daran. Aber das Abendmahl selber, dass Jesus ja das erste Mal selbst gefeiert hat. Jesus hat ja höchstpersönlich mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert. Das war seine Liebesbotschaft. Damit hat er den Jüngern gesagt, das hier ist mein Leib, das hier ist mein Blut, das tue ich für euch, für meine Freunde. Ein absoluter Liebesbeweis. Und mir ist das ganz wichtig, dass wir nicht zum Abendmahl gehen mit dem Gefühl, oh, jetzt kommt wieder so eine Prüfung von Gott. Weil ich habe schon solche Gespräche geführt mit verschiedenen Christen in verschiedenen Gemeinden und ich habe sogar Sätze gehört wie, ich gehe morgen mal nicht zum Gottesdienst in die Gemeinde, weil da ist morgen Abendmahl. Und dann habe ich gefragt, ist das so schlimm bei euch? Und dann sagte die Person, ja, ich weiß nicht, ich bin gerade in manchen Sachen nicht so gut unterwegs und dann, ich fühle mich schlecht, wenn ich dann teilnehme, aber ich will auch nicht, dass die Leute sehen, dass ich nicht teilnehme und ich weiß nicht so genau, wie ich dazu stehe gerade. Ich gehe mal lieber gar nicht hin. Und dann entsteht so eine negative Assoziation mit dem Abendmahl. Ist Abendmahl in der Gemeinde, denkst du, auweia, ausgerechnet heute ist wieder Abendmahl. Wäre ich bloß im Urlaub, wie die Hälfte von euch ungefähr. Aber das ist doch schade. Wir erinnern uns doch mit dem Abendmahl an den tollsten Liebesbeweis, den uns jemand getan hat. Und wir denken, oh, Abendmahl, das ist wieder so eine Prüfung von Gott. Bin ich heute gut genug, dass ich heute teilnehmen kann oder lasse ich den Kelch lieber vorbeigehen? Und das ist schade, Leute. Das ist so schade, wenn wir das so sehen, weil ich muss nicht alles bereinigen und der perfekte Mensch sein, um am Abendmahl teilzunehmen. Also perfekte Mensch bin ich ja sowieso nie. Und wenn euch das Abendmahl Anlass dazu gibt, ein bisschen nachzudenken und vielleicht nochmal ins Gebet zu gehen, vielleicht um Vergebung zu bitten für Sünden, die du gerade auf dem Herzen hast, für die du noch nicht um Vergebung gebeten hast, dann ist es doch toll. Also das ist doch super, wenn das Abendmahl euch dazu irgendwie ermutigt, nochmal ins Gebet zu gehen, euch zu prüfen, Gott zu sagen, ich liebe dich, Jesus, und ich bin so dankbar für dieses Geschenk, was du für mich getan hast und ich glaube daran und ich will es bezeugen und ich nehme dieses Abendmahl als Symbol dafür und als Erinnerung daran. Es ist doch super, wenn dich das Abendmahl dazu bringt, nochmal ins Vergebungsgebet zu gehen, ist es doch toll. Aber du musst nicht selber dein ganzes Leben aufräumen. Bevor du mal, wie soll das denn gehen? Also, ich habe auch schon das Abendmahl an mir vorbeigehen lassen, ja? Weil ich dachte, wow, gerade im Moment bin ich nicht gut mit Gott unterwegs. Und wenn ich jetzt das Abendmahl nehme, ich weiß nicht, ob ich mir gerade voll darüber bewusst bin, was Jesus für mich getan hat. Wenn du dir darüber nicht ganz bewusst bist, wenn du Zweifel hast, ja, dann kannst du das Abendmahl auch an dir vorbeigehen lassen. Ja, das soll jetzt gar nicht heißen, ihr könnt immer das Abendmahl nehmen, egal was ihr tut und was ihr macht. Aber das Abendmahl ist doch etwas Tolles. Und komm nicht mit dem Gedanken her, dass du alles aufräumen musst und dann irgendwann an manchen besonders guten Tagen bist du vielleicht bereit, das Abendmahl zu nehmen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Irrtum, der uns manchmal alle überkommt. Und dann haben wir so eine negative Assoziation mit dem Abendmahl und wir sagen hier heute, der Grund zum Feiern. Also ich möchte auch, dass es ein Grund zum Feiern ist, ja. Und das ist es. Trotzdem ist das Abendmahl nur für Sünder und für sonst niemand. Insofern ist dieser Gedanke aus dieser Landeskirche, den ich am Anfang gesagt habe, vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Und ich kann so ein bisschen nachvollziehen, wie man vielleicht auf so einen Gedanken kommt. Weil wir ja alle mit Schuld dran sind, dass Jesus ans Kreuz gehen musste. Weil diese Vergebung nur nötig war, weil wir Sünder sind. Aber das Abendmahl ist nur für Sünder. Für wen denn sonst? Abgesehen von Jesus, als er mit dran teilgenommen hat. Aber das Abendmahl ist nur für Sünder. Wir sind alle Sünder. Ja, wir haben aber die Vergebung bekommen vom Herrn Jesus und dürfen feiern, dass wir nicht mehr unter der Sünde leben müssen, dass er uns von der Sünde befreit hat. Ja, aber das müssen wir uns vielleicht trotzdem bewusst machen, was es eigentlich heißt und für wen das Abendmahl eigentlich ist. Ich habe das mal so ein bisschen in eigene Worte gefasst, was für mich dieses Gedächtnis ans Abendmahl bedeutet, nämlich, dass wir damit ausdrücken, dass wir die Heilstat Jesu glauben, sonst müssen wir das ja nicht feiern, ne? Oder es hätte für uns keine Bedeutung. Dass wir glauben, dass Jesus für mich, für dich ans Kreuz gegangen ist und wegen uns und wegen unserer Sünde sterben musste. Dass wir das glauben, dass er uns durch diese Heilstat reingewaschen hat. Dass wir das natürlich auch annehmen, dass wir unser Leben an Jesus gegeben haben und gesagt haben, Jesus, ich will dieses Geschenk, ich möchte dieses Geschenk annehmen, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Dass wir es auch für notwendig erkennen, es gibt keinen anderen Weg. Also wir können nicht in unserem Leben 368 Mal das Abendmahl feiern und Vater unser runterbeten und dies und jenes und dann haben wir uns selber rechtfertig gemacht. Es geht nicht. Es gibt nur diesen Weg der Buße über Jesus. Und dass wir dankbar dafür sind, das bringen wir mit Abendmahl zum Ausdruck. Ja, wir wollen das auch der Welt zeigen, wir wollen es unter uns zeigen. Wir feiern, dass wir diese Vergebung erfahren haben. Das ist für mich das Abendmahl. Es ist keine Bußveranstaltung, es ist aber auch keine Veranstaltung für jeden, der einfach ein bisschen Wein trinkt und ein bisschen Brot isst und denkt, ja, schaden kann es ja nichts. Es ist für uns Sünder, ja, und es drückt diese Dinge aus. Und ein paar Verse, vor allem die Verse 23 bis 26, die möchte ich mit euch nochmal so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, wo es darum geht, wie Jesus eigentlich das Abendmahl eingesetzt hat. Wir fangen jetzt trotzdem nochmal ab Vers 17 an, weil das, was er an die Korinther richtet, das wird, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen missverstanden, weil wir nicht wissen, wie damals überhaupt das Abendmahl aussieht. Vielleicht wissen es manche von euch, ja, aber vielleicht nicht alle. Es war wahrscheinlich nicht so wie hier mit ein bisschen Brot und ein bisschen Wein und manche haben sich so die Bäuche vollgestopft mit diesem Brot, mit diesem Ungesäuerten und dem Kelch Wein, dass sie dann so da rausgegangen sind. Lesen wir nochmal die ersten Verse, Vers 20 bis 22. Da schreibt Paulus an die Korinther, wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn, denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Das sind harte Worte und die sollten vielleicht auch wir uns zu Herzen nehmen. Aber damals war es offenbar so, ich habe da auch so ein bisschen in der Kirchengeschichte geblättert, dass man damals ein feierliches Mahl zusammen eingenommen hat und danach hat man das Brot gebrochen und den Kelch rumgereicht. Das, was wir jetzt beim Abendmahl machen. Es kam zuerst ein Mahl, das sich das Agape-Mahl nannte, also ein Liebesmahl, wo es eigentlich, Thema Liebe steckt hier drin, Agape-Mahl, wo es eigentlich darum ging, dass jeder sein Essen mitbringt in die Gemeinde, man sich an einer Tafel versammelt und das Essen teilt. Gemeinschaft ausübt, Gemeinschaft symbolisiert, den anderen Essen gibt, von anderen empfängt, ja, gemeinsam feiert, um zu symbolisieren, wir sind ein Leib, wir sind der Leib Jesu. Danach kam Eucharisteo, was so viel wie Danksagung bedeutet. Man hat für dieses Mahl gedankt, für die Gemeinschaft, für den Leib. Man hat dafür gedankt, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und dann hat man das Brot und den Wein nochmal rumgegeben. Und offenbar haben die Korinther dieses Mahl, was vorher war, dazu genutzt, sich die Bäuche vollzuhauen. Und die Reichen haben ihre Sachen gegessen und die Armen gingen mit genauso wenig wieder nach Hause, wie sie hergekommen waren. Und es ging ganz an diesem Thema der Nächstenliebe vorbei. Und es geht eigentlich vollkommen an dem vorbei, was Jesus für uns gemacht hat, ne? Nämlich Nächstenliebe, seinen Leib hingeben und diese Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir hier als Gemeinde das Abendmahl feiern, könnten wir auch mal so machen. Heute wären wir so wenige, wir können ja auch eine fette Tafel hier aufbauen, uns mal richtig die Bäuche vollschlagen, ja, mal richtig dankbar sein danach. Aber es ist anscheinend so schnell passiert, dass sie das nur dazu genutzt haben. Und man hat von außen nicht mehr gesehen, dass das eigentlich das Liebesmahl ist, wo die Gemeinde Einheit symbolisiert. Wenn wir heute Morgen zusammenkommen, sollten wir eine Einheit symbolisieren. Wir sollten zeigen, wir sind der Leib Christi. Wir sind der Leib Christi, weil wir seine Gemeinde sind und wir bezeugen das. Ich glaube, das brauchen wir so ein bisschen zum Verständnis, warum Paulus hier sich an die Korinther wendet und ihnen sagt, Leute, esst zu Hause, wenn ihr unbedingt essen wollt. Ja? Dazu ist das Abendmahl nicht da. Und es ist ein schlechtes Zeugnis, ja? Weil wir sind mit dem Abendmahl auch Zeugnis, selbst wenn wir nur unter uns sind. Wir sollen unsere Einheit stärken. Ich möchte gern weiterlesen. Soweit zum Verständnis, wie Paulus hier startet. Und dann kommen die Verse, wo Paulus das weitergibt, was Jesus ihm offenbart hat. Wie Jesus selber, Jesus persönlich, das Abendmahl eingesetzt hat. Und Jesus hat genau gesagt, wozu dieses Abendmahl ist. Jesus selber hat ganz klar gesagt, wofür das Abendmahl ist. In jedem Vers. Eine Sache übrigens, das finde ich total cool. Wir können in jedem Vers genau eine Sache rausnehmen. In jedem Vers steckt etwas drin, was ganz, ganz wichtig für das Abendmahl ist. Wir lesen diese Verse mal zusammen, 23 bis 26. Da schreibt Paulus, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Und jetzt kommt das, was er empfangen hat. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch gegeben, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wow, da steckt in jedem Vers was drin. Was das Abendmahl eigentlich ist, von Jesus selbst gesagt. Und ich habe das hier mal als eine kleine Übersicht gemacht. Ihr könnt ja ein bisschen in dem Bibeltext bleiben, wenn ihr wollt. Lest es auch ruhig nochmal für euch. In Vers 23 ist die Offenbarung des Abendmahls sozusagen, wo Jesus selber sich in der Nacht, in der er verraten wurde, hinsetzt und das Abendmahl einsetzt, also das Abendmahl das erste Mal durchführt. Die Offenbarung auch gleichzeitig an Paulus, der das an uns, an die Gemeinde weitergibt. Aber Jesus selber, der hier sagt, Leute, lass uns mal das Abendmahl feiern, so machen wir das jetzt. Okay? Jesus hat gezeigt, wie es geht und hat gesagt, ihr sollt das oft wiederholen, zu meinem Gedächtnis. Also Jesus selber gibt diese Offenbarung, wie das Abendmahl gefeiert wird, Vers 23. Vers 24 geht um das Brot. Und die zwei Verse, 24 und 25, lesen wir ja eigentlich sehr oft. Die lesen wir eigentlich bei jedem Abendmahl, um uns bewusst zu machen, was bedeutet dieses Brot, was bedeutet dieser Wein, wofür steht das denn? Und Jesus sagt hier, dieses Brot ist mein Leib, der für euch gegeben ist, das symbolisiert den Leib Jesu, der für uns ans Kreuz genagelt wurde. Er hat seinen Leib hingegeben. Er hat auch überhaupt erst diesen Leib angenommen, weil es nötig war für uns. Er ist auf die Erde gekommen, hat diesen Leib angenommen, hat ihn hingegeben unter Schmerzen und Qualen für uns. Und der Leib, an dem haben wir als Gemeinde auch Anteil. Ja? Wir als Gemeinde sind auch der Leib Christi. Deswegen gab es wahrscheinlich dieses Agape-Mahl. Deshalb wurde das überhaupt eingeführt, dass die Gemeinde sich trifft, um ein Festmahl zusammenzuhalten. Und arm und reich das Essen untereinander zu teilen. so dass jeder das Gleiche kriegt und dass man eine Einheit symbolisiert. Und das ist dann nach hinten losgegangen. Aber das ist das Brot und der Kelch, das Blut Jesu, das Blut, das vergossen wurde am Kreuz. Ohne Blut gibt es keine Vergebung. Das war übrigens auch schon im Alten Testament so. Weil bevor Jesus kam, vorübergehend sozusagen, gab es ja andere Opfer. Ohne Blut gab es nie Vergebung. Das Blut ist nötig für Vergebung. Wir lesen dazu gleich nochmal eine kleine Stelle. Und Vers 26 sagt uns schon das Resultat. Was denn passiert, wenn wir das Brot jetzt essen und den Wein trinken? Da steht, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist das, was wir tun, wenn wir das einnehmen, das Abendmahl. So oft wir davon essen und trinken, verkündigen wir damit den Tod des Herrn. Das ist das Resultat. Ja? Wir feiern das Abendmahl, also erstens, weil es von Jesus eingesetzt wurde und weil er uns das sagt. Jesus selbst sagt hier, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Beim Brot sagt er das Gleiche, das tut zu meinem Gedächtnis. Also Jesus gibt uns diesen Auftrag, das Abendmahl zu feiern. Außerdem feiern wir das Abendmahl zum Gedächtnis an die Heilszeit Jesu. Das sagt er hier zweimal zum Gedächtnis. Beim Brot sagt er, tut es zu meinem Gedächtnis. Beim Kelch sagt er, es tut zu meinem Gedächtnis. Hier steht nicht, tut es zur Buße, damit ihr rein werdet. Ja? Hier steht auch nicht, tut es, um euch die Bäuche vollzuschlagen. Oder tut es aus Nächstenliebe füreinander. Hier steht, tut es zu meinem Gedächtnis. Das ist der Grund, warum wir dieses Abendmahl in dieser Form einnehmen. Wir tun es aber auch als Zeichen der Einheit, weil das Brot, der Leib, letztendlich wir alle sind. Ja? Also das Brot hat hier wirklich zwei Bedeutungen. Einmal den Leib Christi, der wirklich geopfert wurde unter Schmerzen, der physische Körper. Aber es heißt auch der Leib, die Gemeinde, ja? Die ganze Gemeinde ist der Leib Christi. Und wir sollen damit eine Einheit symbolisieren und nicht diesen Leib zerstören. Und dann steht hier beim Blut, es ist das Zeichen des neuen Bundes. Da möchte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, was das heißt. Also wir feiern das Abendmahl als Zeichen des neuen Bundes. Wir wollen den neuen Bund bezeugen. Gleich schauen wir uns dazu mal eine spannende Stelle an. Und wir tun es auch zur Verkündigung. Wir feiern das Abendmahl zur Verkündigung. Es ist so wie die Taufe ein Akt, der sichtbar wird. Es ist ein symbolischer Akt. Wir machen das sichtbar. Wir erinnern uns gegenseitig daran. Wir erinnern Außenstehende daran, wir bezeugen als Gemeinde mit dem Abendmahl, dass wir an den Kreuzestod Jesu glauben und dass dieser Kreuzestod der einzige Weg zur Vergebung ist. Wir tun das Abendmahl zur Verkündigung. Alle diese Punkte, die stammen nicht von mir. Das sind vielleicht meine Worte, ein bisschen so stichwortartig ausformuliert, aber alles das hat Jesus gesagt in 1. Korinther 11, 23 bis 26. Alle diese Dinge stecken da drin. Und wenn du dich manchmal fragst, was bedeutet das Abendmahl? Oder wenn dich jemand fragen würde, versuch dir diese Verse zu merken. Diese fünf Punkte, ja? Weil das ist genau das, was Jesus selber sagt, als das Abendmahl gehalten wird. Danach spricht wieder Paulus zur Gemeinde in Korinth. Das sind die Dinge, die Jesus selber sagt, wofür wir das Abendmahl feiern sollen und warum es so wichtig ist. Eben habe ich gesagt, zum neuen Bund schauen wir uns eine Stelle an. Ohne Blut gibt es keine Vergebung, habe ich gesagt. Es gibt zwei schöne Stellen im Hebräerbrief, beide in Kapitel 9. Hebräer Kapitel 9. Das eine ist der Vers 22. Hebräer 9, Vers 22. Da steht, und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das gilt sowohl fürs Alte als auch fürs Neue Testament. Hier steht nach dem Gesetz. Das macht deutlich, das war auch im Alten Testament so. Alles musste mit Blut besprengt werden. Ja, um Vergebung zu erhalten, musstest du ein Opfer bringen. Ein Tier musste sterben. Es gab keine Vergebung. Es gibt keine Vergebung ohne Blut. Und in Hebräer 9, Vers 14 bis 15, etwas vorher, da geht es um diese Ankündigung des Messias, die ja auch schon im Alten Testament geschieht an manchen Stellen. Und im Hebräerbrief steht hier ab Vers 14, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Wow. Wie viel mehr wird das Blut Jesu uns bereinigen? Wie viel mehr als das Blut, was im Alten Testament schon nötig war, um Vergebung zu erlangen? Es geht um das Blut. Und jetzt habt ihr diese Stellen mit Altem und Neuem Testament. Und im Alten Testament wird ja auch schon alles auf die Vergebung Jesu gegründet. Auch wenn die Gesetze vorübergehend anders waren, weil Jesus noch nicht gekommen war, ist seit dem Sündenfall der Rettungsplan Gottes der Kreuzestod seines Sohnes. Ja, er war von Anfang an gezeugt. Und seitdem der Sündenfall passiert ist, leben wir in dieser Trennung von Gott. Und seitdem ist der ganze Plan des Evangeliums, dass Jesus am Kreuz für uns stirbt. Das wird im Alten Testament angekündigt. Alles läuft darauf hin. Und auch die im Alten Testament sind letztendlich gerechtfertigt durch das Blut Jesu, weil Gott schon gesagt hat, ich schicke euch diesen Retter. Und jetzt ist der Retter gekommen und wir leben Gott sei Dank in einer Zeit, wo dieses Werk schon vollbracht ist, wo wir das alles erkennen können, diesen ganzen großen Zusammenhang und was der neue Bund eigentlich bedeutet. Im alten Bund war es das geschriebene Wort, das Gesetz, im neuen Bund ist es das lebendige Wort. Wenn ihr eine Bibelstelle dazu möchtet, schaut mal 2. Mose 24, 1 bis 8. Ich schlage das mal schnell auf, ich lese aber nicht die ganzen Verse 1 bis 8. Da geht es darum, dass Mose das Gesetz von Gott bekommt, es dem Volk verkündigt. Ihr kennt wahrscheinlich die Stelle auch. Ich lese mal einen kleinen Abschnitt davon, der jetzt für diesen neuen Bund relevant ist. Da steht, und Mose nahm die Hälfte des Blutes, ich bin jetzt in Vers 6, 2. Mose Kapitel 24, Vers 6, und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in die Becken, die andere Hälfte aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Merkt ihr, hier geht es um den Bund, ja? Das ist der alte Bund. Er nahm das Buch des Bundes und las es dem Volk vor. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Das ist der Bund, okay? Gott gibt einen Bund. Ein Bund funktioniert immer so, dass die eine Seite einen Vorschlag macht, ein Angebot macht oder ein Gesetz erlässt, Bedingungen erlässt und die andere Hälfte kann das ablehnen oder zustimmen. Ja? Hier stimmt das Volk dem Bund zu. Gott sagt, das soll mein Bund mit euch sein. Das Volk sagt, ja, Amen, Halleluja, wir wollen das alles halten. Das Gleiche gilt für den neuen Bund. Wir bekommen ein Angebot. Und für den neuen Bund gibt es auch eine super Bibelstelle, Johannes 1, 14 bis 18. Ihr kennt wahrscheinlich auch Johannes 1, das Kapitel relativ gut, die von euch, die länger schon in die Gemeinde gehen, weil hier heißt es, das Wort wurde Fleisch in Jesus Christus. Das heißt, wir haben jetzt hier das geschriebene Wort gehört und das lebendige Wort, was soll denn das lebendige Wort heißen? Das lebendige Wort könnt ihr im ersten Kapitel vom Johannesevangelium nachlesen. Das lebendige Wort ist Jesus Christus. Das Wort, also das Gesetz, was es vorher nur gab, wurde Fleisch in Jesus Christus und hat diesen Rettungsplan Gottes letztendlich vollendet. Und in diesem neuen Bund dürfen wir leben. An diesen neuen Bund sollen wir gedenken, dass jetzt das Blut Jesu alles gereinigt hat, uns reingewaschen hat. Dadurch ist uns die Vergebung zuteil geworden. Und das feiern wir, den neuen Bund, das lebendige Wort, Jesus. Das Wort wurde in Jesus Christus Fleisch. Jetzt richtet sich Paulus ja nochmal an die Korinther und sagt, überprüft euch selber, bevor ihr das Mahl nehmt. Und das ist gut, das immer wieder zu tun. Und das heißt auch nicht, dass wir leichtfertig das Abendmahl einfach nehmen sollen, weil wir haben die Sündenvergebung ja schon erfahren. Es heißt, dass wir schauen, ob wir mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Bewusstsein, mit unserer ganzen Seele, das wirklich glauben und in dieser Vergebung leben, ja, das angenommen haben. Oder nehmen wir das Abendmahl unwürdig ein und machen uns damit schuldig vor Gott, weil wir letztendlich diesen Kreuzestod von Jesus irgendwie in den Schmutz ziehen, so wie es die Korinther gemacht haben, indem sie nach außen kein gutes Zeugnis waren dafür. Ja? Aber wir sollen uns überprüfen, glaube ich das? Bin ich mir dessen bewusst? Lebe ich in dieser Vergebung Jesu. Okay? Ich lese jetzt diesen Text am Ende nicht nochmal, die Verse, wo es darum geht, sich selbst zu prüfen. Aber hier steht, du trinkst und isst dir selbst zum Gericht. Das heißt nicht, dass du dein Heil verlierst übrigens. Das ist hier sehr klar ausgedrückt, was Paulus sagt. Es ist eine unmittelbare Folge. Die Korinther, viele sind entschlafen, steht da. Es gibt Spaltungen, viele sind krank geworden. Eine unmittelbare Folge. Ja? Du sollst dir bewusst sein, was du beim Abendmahl tust. Du sollst dir bewusst sein, was du beim Abendmahl tust. Okay? Aber dann feier es auch. Und feiern heißt auch nicht, dass du unbedingt jubelschreiend sein musst. Vielleicht ergreift es dich auch, vielleicht weinst du über die Vergebung Jesu, aber es heißt, dass du daran gedenkst und dass du das verkündigen möchtest. Und ich möchte mit diesem Zitat schließen. Das stammt von einem Christen, der einen Kommentar auch geschrieben hat zum Korintherbrief. Und da ist mir dieses Zitat in die Hände gefallen. Ich finde das wunderschön. Das Abendmahl ist eine sichtbare Predigt, die wir alle gemeinsam tun. Das Abendmahl ist eine sichtbare Predigt, mit der die Gemeinde das Wort vom Kreuz verkündigt. Lasst uns das mal in Erinnerung behalten, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dass es eine sichtbare Predigt ist. Wir bezeugen hier auch vor der bösen Welt, wir bezeugen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir das feiern. Wir verkündigen das Wort vom Kreuz mit dem Abendmahl. Lasst uns das bewusst machen und das werden wir gleich auch zusammen tun. Ich freue mich, dass wir das zusammen lesen konnten, mit richtig viel Zeit und wir jetzt gemeinsam auch gleich das Abendmahl zusammen feiern dürfen.